Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben. Um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Querdenker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel Business.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Rätsel Business. Marco, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo.
Ja, hello again. Hi.
Hello again zu einer neuen Episode, wo wir wieder spannende Einblicke auch von dir erfahren werden. Wir haben ja gesagt, heute geht's um das Thema ein bisschen so Motivation. Motivation vor allem, was dich motiviert. Deswegen auch zum Beginn gleich mal die Frage, wofür stehst du morgen im Grunde genommen auf? Oder am Morgen? Also morgen auch, aber am Morgen generell.
Wofür stehe ich? Das ist eine super Frage.
Kaffee zu machen.
Genau, ich habe eine ganz tolle Siebträgermaschine und ich liebe den Kaffee daraus. Nee, Spaß beiseite. Warum stehe ich morgens auf? Ich finde es großartig und ich liebe die Wegstrecken in die Arbeit. München, Rush Hour nicht ganz so. Aber ich kann mich da einstellen und nochmal auch, in Anführungsstrichen programmieren und wirklich überlegen, was habe ich heute vor, was will ich bewegen? Und ich liebe es, Dinge zu bewegen, Dinge nach vorne zu bringen. Und für mich ist es ein guter Tag, wenn ich dann wirklich zurückblicke und sage, hey, wow, von den Themen haben echt richtig was geschafft, das Team hat Spaß gehabt. Wir hatten neben den ganzen Themen, die wir irgendwie da nach vorne gebracht haben, auch das Zwischenmenschliche ist nicht zu kurz gekommen. Wir haben gelacht und ich glaube, dafür sollte man jeden Tag aufstehen, mit Spaß in die Arbeit fahren. Lachen ist sowieso die beste Medizin und einfach Dinge gestalten und nach vorne bringen. Das motiviert mich ja wahnsinnig.
Wie wichtig ist der Faktor Gestaltungsspielraum dabei, dass man was gestalten kann?
Für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ohne Gestaltung geht's gar nicht. Wir haben in der ersten Session ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, Verwaltung ist nicht meins. Es ist auch natürlich ein Ziel, aber wenn ich so wieder in der Metapher vom Fußball machen kann, ich glaube, mich würde es anspornen, wirklich so à la Hansi Flick so 5, 6 Titel einzufahren und dann zu sagen, diese Titel nochmal zu verwalten, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Da ziehe ich auch meinen Hut, wenn das jemand kann. Für mich ist es höher, schneller, weiter. Man müsste neue Titel erfinden, die ich holen kann. Ich glaube, ansonsten wird es schwierig. Also ich liebe es, Dinge nach vorne zu bringen und verwalten, Dinge absetzen. Boah, weiß nicht, das wirft mich eher zurück. Also das langweilt mich
auch. Ist auch nicht so einfach, wenn man auf dem Plateau schon ist, das zu halten. Es ist schwer, sich dann im Grunde genommen nochmal neu zu motivieren auch. Ja,
die Frage ist, muss man das überhaupt? Also ich glaube, es ist wichtig, man muss die Rolle für sich definieren. Und wenn man Dinge aufbaut, Dinge übergibt, Dinge gestaltet, dann gibt es, glaube ich, einfach einen anderen Typ von Manager, der dann sagt, Mensch, das Aufbauen ist mir zu anstrengend, habe ich die Idee nicht dafür, aber ich bin ein super Verwalter. Dann, glaube ich, kann das Hand in Hand laufen und funktioniert. Was nicht funktioniert, ist, glaube ich, wirklich jemanden, der voller Tatendrang ist, den dann auf einer Position irgendwie unendlich parken. Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Und es wird eher in eine andere Richtung gehen. Ich glaube eher, es wird dann auch zum Teil zu Misserfolgen führen.
Gib uns mal ein Beispiel für einen Punkt, der dich extrem motiviert hat. Kann auch von einem anderen Mitarbeiter sein oder von der Führungskraft von dir. Und einen Fall, wo du extrem demotiviert warst, wo du sagst, boah, das hat mich so richtig runtergezogen. Fällt dir da spontan was ein?
Was mich extrem motiviert oder motiviert hat, ist tatsächlich, da blicke ich so ein paar Jahre zurück, als ich die Chance hatte, ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen im B2B und ich konnte schalten und walten und ich kannte den Markt bedingt, also ich hatte wahnsinnig viel Einblick in diese Branche, aber das Ziel war so hoch und aus der Sicht unerreichbar, dass es mich so motiviert hat, jeden Morgen aufzustehen und diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wenn man so ein Bild ist, die Wurst hing so weit weg, aber ich habe sie mir immer mehr rangeholt und ich glaube, wir haben den Markt für auch richtig geärgert an der einen oder anderen Stelle, haben in 5 Jahren wahnsinnig viele Erfolge eingefahren, die uns niemand zugetraut hat. Und ich glaube, wir wurden anfangs belächelt in der Branche und zum Schluss, ich glaube, ich war jede Woche in der Presse, ich habe da irgendwie 3 Presseordner bei mir im Keller stehen, die ich hüte wie einen Augapfel und das hat mich wahnsinnig motiviert, mit vernünftigem Mitteleinsatz Großartiges zu bewerkstelligen. Mhm. Und diesen ganzen, ich sag's mal, Menschen da draußen, die sagen, ah, das ist nicht erreichbar, das schaffen wir nicht, zu beweisen, doch, wenn man will und wenn man gute Leute um sich schart und mit einer Vision agiert, dann ist, glaube ich, fast alles erreichbar. Das ist, glaube ich, so das Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, wo ich mit der Betrachtung zurück mir denke, wie hast du das eigentlich gemacht, war echt großartig. Auf der anderen Seite, Demotivation ist auch ein gutes Beispiel, wenn du selber davon überzeugt bist, was für einen großartigen Job du machst und vor allem das Team. Da muss man ja wirklich auf, das ist ja eine Teamleistung, ist ja ein Mannschaftssport und man aus der Ferne das nicht würdigt und nicht bewerten kann, sondern versucht, die Ziele immer noch weiter höher zu schrauben und zu weit weg von dem Thema ist, die Zeit nicht hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder auch vielleicht auch gar nicht die Lust oder die Muße oder vielleicht auch intellektuell gar nicht mehr folgen kann, wenn man gar nicht sieht, was dort Großartiges entsteht. Ich glaube, das hat das Thema Wertschätzung verfehltes und auf der anderen Seite Menschen künstlich schneller zu machen, halt ich, das demotiviert mich tatsächlich an der Stelle. Ziele müssen realistisch sein. Man muss sich die Arbeit machen, und da sind wir wieder bei dem Thema Führung, auch in die Themen mal reinzugucken. Also es reicht nicht immer nur oben Helikopterperspektive, ich fliege mal vorbei und wirbel ein bisschen Staub auf und setze ein neues Ziel, sondern tatsächlich in den Dialog zu gehen, zu sagen, hey, was braucht ihr? Wo steht ihr? Wie schätzt ihr die Realität ein? Bildsprache, Haus, wo sind wir denn? Sind wir jetzt im Dachausbau oder sind wir unten noch im Keller? Dann zu versuchen, so auf einem wackeligen Fundament, was bröselt, irgendwie einen Dachstuhl draufzusetzen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das gehört auch zum guten Management, sich tatsächlich auch mal den Deep Dive zuzutrauen, aber den Deep Dive auch mal zu machen und sich näher mit den Themen zu beschäftigen. Das wird anders nicht funktionieren.
Stichwort Mitarbeiter nochmal im Unternehmen. Also du hast ja schon gesagt, es macht vielleicht keinen Sinn, jetzt jemanden künstlich anzutreiben, im Sinne von, wenn er halt nicht schneller kann, kann er nicht schneller. Gibt es vielleicht einfach auch auf der anderen Seite zu viele, die alles so schlucken? Also die sagen, ich sag zu allem Ja und Amen und das wird schon so passen. Gibt es da zu viele davon? Wie ist da deine Erfahrung? Die klassischen Ja-Sager, die halt so alles so abnicken und dann, ja. Fehlt dir dann der Reibungspunkt vielleicht auch ein bisschen?
Ja, absolut. Ich finde gerade in so einem, in Gremien oder in, jedes Unternehmen hat ja ein Gremium von Entscheidern. Also es ist ja nicht immer nur der Geschäftsführer der Gruppe oder der Gesellschafter oder der Vorstand, sondern ich finde es wahnsinnig wichtig, einen gesunden Unterbau zu haben. Und da gehört eine gesunde Mischung rein. Da braucht es kritische Stimmen, aber konstruktiv kritisch. Ich glaube, so dieses Thema, was wir vorhin hatten, ich bin erstmal grundsätzlich immer dagegen, könnte ja bedeuten, dass ich nachher irgendwie ein kleineres Büro kriege oder vielleicht 3 Mitarbeiter weniger habe und dann hat mein Kollege hat dann mehr Mitarbeiter. Sich über so einen Status zu identifizieren, halte ich für fatal. Auf der anderen Seite, Reibung erzeugt ja Energie. Solange das konstruktiv, lösungsorientiert ist, finde ich es gut, wenn es auch mal kracht und knallt. Und ich glaube, da ist der Unterschied mit dem Thema Wertschätzung. Ich hatte ganz, ganz viele Diskussionen auch in den Themen mit Führungskräften, Menschen auf gleichem Level, aber auch teilweise in einem anderen Management-Level. Und viele verstecken sich aus meiner Sicht hinter dem Wort Wertschätzung. Wertschätzung hat nichts damit zu tun, dass ich Dinge kritisch sehe. Deswegen kann ich trotzdem wertschätzend sein, wenn ich Dinge nicht so sehe, wenn ich sage, ich finde das nicht gut, ich glaube, wir bewegen uns nicht in die richtige Richtung, sondern dann zieht man so diese Wertschätzungskarte und sagt, oh, das finde ich jetzt nicht Wertschätzung. Und ich glaube, genau oder nicht wertschätzend. Das ist genau der Unterschied. Ich finde, man braucht beides im richtigen Moment. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber so eine Horde von Lemmings, Ja-Sagern werden ein Unternehmen nicht nach vorne bringen. Und der Zeit, es gibt immer irgendjemanden, der nachahmt. Es gibt Entwicklungen, es gibt die großen Player am Markt, die auch ganz, ganz viele Branchen screenen. Die gucken in Branchen rein, überlegen sich, ist das ein Geschäftsmodell? Und wenn die groß mal anfangen, sich damit zu beschäftigen und sich ein Unternehmen nicht bewegt, dann ist es weg. Mhm. Und das haben wir auch mehrfach schon gesehen. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür, glaube ich. Jeder hat vielleicht so ein Bild von dem einen oder anderen Unternehmen. Und von daher finde ich, kritische Stimmen, konstruktiv kritisch, in einem vernünftigen Level, zu einer vernünftigen Zeit, ich finde das essentiell wichtig.
Wie oft machst du solche Feedback-Runden auch? Holst du das auch von deinen Leuten mit ein? Forderst du das ein? Kommt das ganz automatisch, organisch? Wie hast du das gehandhabt? Oder wie handhabst du es am liebsten?
Wir haben das tatsächlich mit den Mitarbeitern entwickelt und auch mal überlegt, wie sinnvoll ist Kommunikation? Ich glaube, Kommunikation kann grundsätzlich erstmal per se nicht zu viel sein, eher zu wenig, aber man kann, wenn man merkt, man trifft sich 3-4 Mal in der Woche und man diskutiert immer das gleiche Thema, dann ist es nicht zielführend. Von daher ist so ein regelmäßiger Turnus gut. wir haben das aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Das mache ich in allen Stationen so, dass man sagt, Mensch, man trennt Bereiche. Aber ganz, ganz wichtig sind für mich, und das ist fast für mich noch wichtiger, so eine Dealbreaker-Runde zu sagen, Mensch, Team, Verantwortung liegt bei euch, schmeißt doch alle Themen mal, die euch gerade irgendwo beschäftigen, wo ihr merkt, ihr kommt nicht weiter, die könnten immer vom Großen, also da wieder aus der Helikopterperspektive, wir haben ein Ziel, wie erreichen wir dieses Ziel, wo sind aktuell die Hebel und auf der anderen Seite, wo klemmt der Hebel, und das einfach mal so eine Runde schmeißen mit dem Lösungsansatz und dann aber wirklich nicht aus einem Bereich, sondern dass mehrere Bereiche miteinander diskutieren. Ich habe ganz oft erlebt, das machen Beispiel Sales, hat wahnsinnig gute Ideen, Druck ist auf Sales natürlich entsprechend hoch und müssen die Zahlen bringen. Auf der anderen Seite, man guckt ein anderer Bereich, man sagt, Mensch, ich fände es mal ganz gut, wenn wir das und das ausprobieren. Da habe ich super Erfahrungen gemacht. Und wenn wir dann in den Dialog gehen, Dinge ausprobieren, Dinge funktionieren, andere Dinge funktionieren nicht gut, dann ist es relativ einfach, um in einer agilen Methode zu bleiben. Das, was funktioniert, drehen wir hoch. Das, was nicht funktioniert, das stellen wir halt ab. Wir lernen. Mhm. Also wir machen bewusst Fehler. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Fehlerkultur, auch mal einen Fehler in Anführungsstrichen zu feiern, beziehungsweise diese Erkenntnis zu feiern. Es geht darum, einfach besser zu werden, Dinge zu verändern, positiv zu verändern.
Ist dieses sogenannte Silo-Denken, was du ja ansprichst, jeder wurschtelt so in seinem Bereich rum, immer noch zu groß?
Ich glaube, dass die Führungsstrukturen da ein Thema sind. Also der klassische Unternehmensaufbau ist ja heute Geschäftsführung, Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung. Und da geht es ja um ganz viel Status. Und das merkt man, wenn man in so Runden ist und man schmeißt mal so eine Idee rein. Dann gibt es den einen Part aus meiner Sicht, der springt auf den Zug. Das sind so die Innovatoren und sagen, hey, cool, da bewegt sich was. Und die anderen erstmal, oh, stopp, was bedeutet das für mich? Habe ich den Vertrieb nachher noch unter mir oder macht das mein Kollege? Kriege ich dann ein kleineres Auto? Also Diskussion, auch gar nicht so lange weg. Da ging es dann wirklich darum, was darf ich denn später mal für ein Auto fahren? Wo ich mir dachte, es geht doch jetzt nicht ums Auto, sondern es geht darum, wie wir unsere Ziele erreichen. Und da merkst du, wie der eine oder andere tickt. Mhm. Status, Tiefgarage, Autos, der fährt ein dickes Auto, das muss eine große Führungskraft sein, der nicht gleichzusetzen mit, dass er wahnsinnig viel auf dem Kerbholz hat. Ich glaube, das unterscheidet in vielen Unternehmen. Deswegen finde ich diesen modernen, innovativen Ansatz viel, viel besser. Flache Hierarchien, die Verantwortung mehr den Mitarbeitern geben. Und das ist ein Trend, erlebt man bin ich wieder aus der Startup-Welt. Auf der anderen Seite aber, es gibt viele, viele große Unternehmen, die das bereits so aufbauen und sagen, wir wollen raus aus diesem Silo. Wir wollen innovativer miteinander kommunizieren. Wir wollen agiler miteinander kommunizieren und wir bauen eher Führungsstrukturen ab. Und ich glaube, das ist das Thema. Führung heißt für mich, es nicht gleichzusetzen mit Status und da ist jemand, der alles weiß und alles kann. Das ist für mich überhaupt nicht in diesem Gleichklang zu bringen.
Sind die Sie allgemein gesprochen jetzt, die heutigen Führungskräfte da gewappnet, in Anführungszeichen? Oder gibt es ganz viele, die dann hochgespült werden und die dann so sitzen und sagen, oh, eigentlich bin ich überfordert, weiß gar nicht, was ich machen soll, ich bin vielleicht fachlich gut, aber ich bin von meinem Koffer, meinem Werkzeugkoffer der Führung eigentlich im Grunde genommen nicht bereit für die Rolle?
Ich glaube, so ganz pauschal kann man es nicht beantworten. Ich habe viele solcher Führungskräfte im Lauf meiner Zeit kennenlernen dürfen oder auch müssen. Ich habe viele kennengelernt, die das Rüstzeug nicht hatten, die aber tatsächlich ihren Werkzeugkoffer selber aufmunitionieren. Und ich glaube, das ist das Thema auch zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Und diese Schornsteinkarriere zu sagen, Klassiker im Vertrieb hat man ja, zu sagen, ich bin irgendwie der beste Verkäufer, den machen wir jetzt zum Vertriebsleiter oder den machen wir vielleicht sogar zum Vertriebsgeschäftsführer. Das ist ja oftmals gescheitert. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele dafür. Der beste Verkäufer ist nicht die beste Führungskraft. Und wenn man wirklich in ein Unternehmen reingeht, heute in die Führungskraft ist der Anteil an Führung, der liegt bei 80%. Das muss man sich überlegen. Dann kann man sagen, wenn er nur 80% im operativen Geschäft ist, das funktioniert nicht. Also das kann nicht funktionieren, zumindest nicht langfristig funktionieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema zu sagen, auch ich selber muss für mich erkennen, ist das eine Karriere und ist das eine Karriere, die ich anstrebe? Und moderne Unternehmen haben ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm. Also da bereitet man Mitarbeiter über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf Positionen vor. Man guckt sich das Potenzial an und es gibt ja eine fachliche Karriere und es gibt ja eine Führungskarriere. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, um beide gut abzuholen. Also der beste Verkäufer, den muss ich nicht zum Vertriebsleiter machen, sondern den bringe ich in Arbeitskreise ein, dem gebe ich eine fachliche Karriere, den binde ich mehr in Unternehmensentscheidungen ein, ich gebe ihm mehr Gestaltung. Und damit ist er doch viel wertvoller fürs Unternehmen, als zu sagen, er kriegt ein größeres Auto, Vertriebsleiter heißt ein größeres Auto, er kriegt ein bisschen mehr Geld, kriegt wahnsinnig viel Verantwortung, weil er dann verantwortlich ist für XY Mitarbeiter. Und dann, wenn er das Rüstzeug in den letzten Jahren nicht mitbekommen hat, dann wird er klicklich scheitern. Mhm. Und das ist fürs Unternehmen fatal.
Hast du Leute erlebt, denen genau das passiert ist?
Die ja, sicherlich. Da kenne ich eine ganze Menge. Ich habe es auch schon erlebt, dass man Menschen bewusst befördert hat, um sie aus dem operativen Geschäft rauszunehmen, sie sozusagen in unwichtigen Führungspositionen zu parken. Ich habe, glaube ich, in den letzten 12, 13 Jahren so ziemlich alles erlebt. Frag mich dann aber tatsächlich aus der Sicht Mensch und auf der anderen Seite aber auch aus dem Verstand heraus, was ein Unternehmen bewegt, solche Entscheidungen zu treffen, weil es ist fatal. Also ich glaube, gerade in der Position dann auch in der Führung, da eine Fehlentscheidung zu treffen, ist natürlich fatal, weil dann haben wir wieder das Thema Demotivation, die Mitarbeiter merken es. Also ein Mitarbeiter merkt relativ schnell, ist es jemand, dem ich vertrauen kann, mit dem ich gemeinsam diesen Weg gehen kann, oder ist es jemand, der unter Umständen sogar die Themen auf mich abwälzt? Das heißt, der selber gar nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu erledigen und dann sagt, Mensch, zapfe mal das Team an, das ist ja auch legitim, und dann die Ideen als seine eigenen Ideen verkauft. Und das führt dazu, dass die Leistungsträger oftmals auch so ein Unternehmen verlassen. Und dann ist der Schaden noch viel, viel größer. Mhm. Und ich glaube, das Ausmaß ist bekannt, man reagiert in der Regel halt zu spät.
Ja. Was sind denn die meisten Gründe, dass Leute einfach dann Unternehmen verlassen, deiner Erfahrung nach? Warum verlassen Mitarbeiter Unternehmen? Ist es ein menschlicher Faktor? Sind es menschliche Faktoren? Also ganz banale Antipathie gegenüber dem Chef oder Mitarbeitern, oder sind es Strukturprobleme genereller Art? Verändern sich dann einfach auch Menschen im Laufe der Zeit so groß, dass man die Werte nicht mehr kompatibel halten kann?
Ich glaube, um bei dem Beispiel zu sein, wenn man nach Menschen sucht und Leute ins Unternehmen rekrutiert und wirklich auch diesen modernen Ansatz fährt, dann holt man sich, das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt, man holt sich Menschen ins Unternehmen, die ja wahnsinnig viele Fähigkeiten mitbringen. Und man versucht, ein Team zu komplettieren, dass man sagt, Mensch, der eine ist in dem Thema extrem stark und gleicht ein anderes Thema aus, oder das ist nicht sein Beritt in dem Moment. Und es ist wichtig, solchen Menschen eine Zukunft zu zeigen. Also wenn ich mir so ein vielversprechendes Talent ins Unternehmen reinhole, der gestalten will und den ich halten will, dann muss ich A, mit offenen Karten spielen von Anfang an, was wir leider in Recruiting-Prozessen ja nicht erleben. Da wird ja immer so die rosarote Wolke verkauft und meistens sieht die Realität ganz anders aus. Das ist, glaube ich, so der erste Fehler, dass die Menschen dann sagen, gut, ich bleibe jetzt mal 1-2 Jahre für meine Vita, für mein CV und gucke mich parallel um. Das heißt, die innere Kündigung ist vermutlich mit dem Tag des ersten oder zumindest in der ersten Woche schon getroffen. Und auf der anderen Seite aber ganz klar zu sagen, wo kann ich so einen Menschen denn hinentwickeln? Was für eine Perspektive kann ich ihm geben? Und Führungspositionen sind ja nicht unendlich da. Also muss ich ihm eine Möglichkeit geben, sich anderweitig ins Unternehmen einzubringen. Ich glaube, dass das Thema Gestaltung, wenn man das zulässt, oft ein wahnsinnig wirksamer Hebel ist. Also Mitarbeiter, die sinnstiftende Arbeit tun und die Möglichkeit haben, da entsprechend mitzuwirken. Ich glaube, dass das der größte Motivator ist. Also aus meiner Sicht, und es ist mit Sicherheit meiner, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, klar, wenn eine Führungskraft entsprechende Hebel nicht in Bewegung setzt oder diesen Raum auch nicht zur Verfügung stellt, dass Mitarbeiter innerlich kündigt und dann sich natürlich, und das sind immer die, aus meiner Erfahrung, das verlassen immer die Besten zuerst das Unternehmen. Mhm. Also es sind wirklich die guten Leute, die sagen, Mensch, die auch keine Probleme haben, die von den Personalberatern, Headhuntern mehrfach angesprochen werden. Das sind die, die natürlich relativ schnell so ein Schiff dann auch verlassen. Und das ist schade, weil gerade die will man ja ansprechen, und es ist heute wahnsinnig schwierig, das wissen wir selber, wenn wir Stellen ausschreiben. Es ist nicht mehr so, dass da 400 Stellenanzeigen kommen, sondern es sind weniger, deutlich weniger geworden, und man muss wirklich die richtigen Leute auch entsprechend ansprechen und denen auch ja eine Zukunft im Unternehmen bieten können.
Sind die Ansprüche auch höher geworden?
Ja, absolut. Ich glaube, gerade das Thema Work-Life-Balance ist so in den Gesprächen immer eins der größten Themen. Homeoffice ist ein Riesenthema. Zu sagen, kann ich dann auch aus dem Homeoffice arbeiten? Geld ist nicht der springende Punkt. Es muss, glaube ich, passen. Die Schere darf nicht zu weit offen sein, aber auch nicht zu sehr geschlossen sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich sinnstiftend, Gestaltung, entsprechende Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privaten. Und natürlich auch dieses Thema Work-Life-Balance wird immer groß geschrieben. Wenn die Leute dann irgendwie 50, 60 Stunden arbeiten, dann ist die Frage, wie ausgeprägt ist es. Aber ich glaube, man kann, und das haben wir auch schon ganz oft gehabt, Markus, wir zwei in unserem Gespräch, wenn man was tut, was man gerne tut und motiviert tut, dann ist man auch gerne bereit, mal so eine Extrameile zu gehen. Und dann ist es sinnstiftend. Und dann hole ich mir die Energie. Ich habe zwar weniger Zeit zur Verfügung, aber diese Zeit nutze ich viel, viel intensiver und kann mich viel besser regenerieren und erholen. Ich glaube, wichtig ist, dass ich das, was ich mache, ich muss es mit Leidenschaft tun. und Spaß haben.
Ja, man muss das Thema auch für sich selbst einfach auch sehen, glaube ich. Ja, es zu eigens machen. Also das gibt ja diesen Begriff Ownership im Englischen zu sagen, man ist nicht nur auf das Thema zugewiesen, sondern man nimmt sich dessen auch an.
Es ist mein Thema.
Genau.
Ich mache was Großartiges draus, genau.
Abschließend noch eine letzte Frage, ein letzter kurzer Komplex für diese Episode. Thema Karriereplanung jetzt mal. Ja? Also wie ist da deine Meinung, dein Tipp dazu? Kann man so eine Karriere wirklich planen? Gibt es da vielleicht so Tricks und Kniffe oder wie hast es du für dich gehandelt?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, man muss gewisse Fähigkeiten mitbringen. Ich habe mit 16, kann ich mich erinnern, ich wurde von ganz vielen belächelt. Ich habe gesagt, mit 35 bin ich Geschäftsführer und fahre ein großes Auto. Mit 16 hatte ich überhaupt keine Relation. Ich hatte auch ein völlig anderes Bild von einem Chef, der sitzt den ganzen Tag im Büro, hat Assistentin um sich rum, da kommt der Kaffee irgendwie reingeflogen und im Grunde genommen hat man ein schönes Leben. Heute weiß ich, dass die Realität ganz anders aussieht, dass ein Chef wahnsinnig viele Extrameilen auch gehen darf oder auch gehen soll oder auch muss an der einen oder anderen Stelle, auch eine wahnsinnige Verantwortung hat. Auf der anderen Seite, ich glaube, Karriere ist planbar. Die Frage ist, will man das? Es gibt bestimmte Kniffs, es gibt bestimmte Rezepturen, die immer gleich sind. Und ich würde die nicht jedem empfehlen. Also ich würde nicht empfehlen zu sagen, ich gehe in ein Unternehmen, ich gehe später, ich bringe mehr Leistung, ich widerspreche dem Chef nicht und dann habe ich eine großartige Karriere vor mir. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich zu sagen, mach das, was du tust, gerne, hab ein Ziel vor Augen, mach dich dessen bewusst und versuch Leute um dich rumzuscharen, die dich fördern. Also umgib dich von Leuten, die möglicherweise vielleicht sogar einen Zacken besser sind oder die was mitbringen, was du nicht hast, und versuch dich zu komplettieren. Dann wirst du automatisch eine großartige Zukunft haben. Und umgib dich nicht mit Menschen, und das ist ja das Bild, wo stehe ich gerade, zu sagen, Mensch, da fühle ich mich jetzt groß, weil die anderen mir intellektuell oder geistig unterlegen sind. Jetzt bin ich sozusagen hier der Vorturner. Das ist, glaube ich, der falsche Anspruch, sondern eher zu sagen, ich habe mich immer an den Besseren orientiert. Ich habe immer geguckt, was kann ich damit nehmen. Aus all meinen Stationen, all meinen Chefs habe ich immer versucht, das Positive mitzunehmen und das für mich zu adaptieren, in meine Sprache zu übersetzen und an mir zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Und dann ist eine Karriere aus meiner Sicht auch planbar. Ja, absolut.
Gut, wobei man auch sagen muss, also meine Erfahrung zumindest in meinem Bereich jetzt ist so, man hinterlässt ja auch so eine Spur an Referenzen und irgendwann spricht es ja auch für sich selbst. Also wenn man gute Arbeit abliefert, dann hinterlässt man auch so einen gewissen Track Record, wie man sagen würde.
Ja, man hat, das habe ich auch gemerkt, so mit Anfang 30, man hat ein wahnsinnig feines Netzwerk auf natürlich dann auch auf einem entsprechenden Niveau in Geschäftsführer-Vorstandsebenen und man wird natürlich dort anders angesprochen auch. Wenn die Leute einen kennen und schon mal erlebt haben, wissen natürlich, was sie da einkaufen. Sie kaufen nicht die Katze im Sack, sondern sie haben viele Dinge, es gibt viele Referenzen. Man hat Unternehmen aufgebaut, man hat bestimmte Leistungen gebracht. Und dann ist es heute natürlich auch legitim zu sagen, sollte man sich für einen anderen Arbeitgeber, für eine andere Position entscheiden, dass man mal links und rechts nochmal guckt und sagt, Mensch, mit wem habe ich denn gern zusammengearbeitet? Wer ist denn für die Position? Und natürlich spricht man die Leute dann direkt an, sagt, Mensch, komm, hast nicht Lust, mit mir gemeinsam das Thema zu gestalten? Und wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückblicke, habe ich das genauso gemacht. Ganz legitim. Ich habe die Guten und die Lust haben und die Spaß dran haben. Da habe ich den einen oder anderen angesprochen, habe den einen oder anderen natürlich auch mitgenommen.
Klar. Gibt es so einen klassischen Karrierekiller auch? Wo Leute sich dann rausschießen und eigentlich vielleicht auch unbeabsichtigt oder unnütz? Oder ist das sehr individuell?
Ich glaube, es ist abhängig tatsächlich wirklich auch von der Unternehmenskultur. Für mich definiert der Karrierekiller ist, wenn man auf die Themen nicht unbedingt kritisch guckt, sondern wenn man tatsächlich anfängt, so in dieser Masse zu schwimmen, versucht eine Rolle zu spielen, und mit dem Strom schwimmt. Das wird weder dem Unternehmen helfen, noch, ich glaube auch wirklich, wenn ich jetzt an mich zurückdenke, so an meine Managementstation, wenn ich Mitarbeiter hatte, die immer, ja, Herr Schulz, super und sind der Tollste, der Beste, der Größte. Das war für mich so ein Klassiker als Karrierekiller. Ich glaube, das ist schwierig, sondern ich mag es auch zu sagen, Mensch, nee, das sehen wir gar nicht so, sondern wir haben die Erfahrung so gemacht. Und ich glaube auch diese Konstruktive, da sind wir über dem Thema konstruktive Kritik, für mich ist das absolut positiv besetzt und nicht negativ, zu sagen, wir haben die Idee, wir würden das gerne ausprobieren. Und ich glaube so immer dieses mit dem Strom, nicht anecken, wie so ein Aal, der nicht greifbar ist, das ist für mich so ein typischer Karrierekiller. Also da muss ich auch sagen, da tue ich mir schwer in diesen Positionen und auch in diesen Führungspositionen, weil das für mich A nicht greifbar ist und auf der anderen Seite ich mir die Frage stelle, wie wollen wir als Unternehmen nach vorne kommen, wenn die Ideen, die das Management hat, immer super toll sind. Das kann nicht sein, so gut ist das Management nicht, sondern ich glaube, die Ideen müssen immer gemeinsam entstehen. Und da muss es, wie gesagt, da muss es energetisch, da muss es reiben und dann entstehen tolle Dinge und man muss die Komfortzone verlassen. Es muss auch mal wehtun an der einen oder anderen Stelle, damit was Großartiges Neues entsteht. Und da brauchst du ein entsprechendes Mindset und brauchst du entsprechende Führungskräfte.
Also lieber Ecken und Kanten als Strominenform in dem Fall.
Trifft auf mich, glaube ich, super zu, beschreibt mich auch. Es muss im Rahmen bleiben und es muss immer dem großen Ganzen dienen. Und ich glaube, dann kann man mit solchen Leuten umgehen, zeigt natürlich auch entsprechende Stärke der Führungskräfte. Nicht jeder kann sowas handeln.
Super. Sehr spannend, Marco. Vielen Dank für die Zeit wieder bis dahin.
Gerne.
In der nächsten Episode werden wir uns über das Thema Business Development mal unterhalten. Wie baust du Unternehmen auf? Welche Tricks und Einblicke hast du da? Freue ich mich schon sehr drauf. Wird mit Sicherheit eine sehr spannende Folge.
Gerne.
Auch hier zum Abschluss nochmal der Hinweis an alle, die Marco erreichen wollen. Vielleicht sagst du nochmal kurz, wie man dich am besten kontaktiert. Was ist dir am liebsten, wenn dich Leute anschreiben sollen oder Fragen zum Podcast haben?
Ja, ich freue mich grundsätzlich, wenn erstmal Fragen kommen. Ich glaube, das ist noch eine junge Pflanze, die wächst. Ihr könnt mich erreichen über sämtliche Social-Media-Kanäle, Xing, LinkedIn, über Facebook, aber natürlich auch über meine eigene Website marcoschulz.eu. Ich freue mich, geht in Kontakt mit mir, kommt auf mich zu. Mich würde auch eure Meinung interessieren, eure Erfahrungen. Und ja, ich habe Lust, da was Großartiges entstehen zu lassen. Ich freue mich auf die nächste Session mit euch.
Das machen wir. Marco, vielen Dank.
Und danke, Markus. Super. Ciao.